Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das Sachbuchmagazin heute mit Büchern rund um die Digitalisierung. Und Stichwort Digitalisierung, kennen Sie noch diesen Satz hier, diese Aufforderung? Macht das Internet aus, ich muss telefonieren. Wenn Sie den noch kennen, wenn Sie diesen Satz noch kennen, dann sind Sie alt, dann stammen Sie nämlich aus der digitalen Steinzeit. Und Geschichten aus dieser digitalen Steinzeit hat Adrian Lobe aufgeschrieben. Adrian Lobe ist Politikwissenschaftler und Autor mit Faible fürs Digitale. Hallo, Herr Lobe.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich selbst muss ja sagen, ich bin sogar so alt, ich kenne nicht nur diesen Satz noch, ich kenne das auch noch als Jugendlicher extra in die Stadtbücherei zu gehen, um dann für 5 Mark eine Viertelstunde lang ins Internet zu können. Ohne jetzt eine Jahreszahl zu nennen, wie alt, Herr Lobe, sind Sie anhand eines typischen ersten Interneterlebnisses?
Also ich habe mich beim Schreiben des Buches tatsächlich sehr alt gefühlt, weil natürlich jetzt andere Benchmarks oder Vergleichsgruppen herhalten müssen, die Generation TikTok oder die Generation Instagram. Ich würde mich selber auch gar nicht so als Digital Native bezeichnen. Ich habe sozusagen einen analogen Migrationshintergrund, weil ich mit Kassetten aufgewachsen bin, mit der Bravo Sport, die es damals noch als Printausgabe gab. Und ich kenne auch noch die Ermahnungen der Eltern, dass man dann doch mal die Netzverbindung trennen muss, A, weil es zu teuer wurde oder B, weil jemand tatsächlich telefonieren wollte.
Sie nennen sich auch selber Teil einer Schwellengeneration. Also im Buch beschreiben Sie, dass das Internet kam zwar schon auf, aber Sie haben natürlich noch mit dem Wählscheibentelefon herumgespielt. Dass Sie jetzt gerade die Ermahnung Ihrer Eltern erwähnen, die wundert mich ein bisschen, weil Ihr Vater war doch Informatiker. Waren Sie damit nicht uns anderen ein Stückchen voraus?
Sicherlich, aber ich meine, in Stuttgart war damals der gleiche Telefonvertrag wie in Hamburg oder Berlin und das war ja damals auch wirklich sündhaft teuer. Tarife gingen, ich habe das auch mal nachrecherchiert für das Buch, von, ich glaube, 5 Mark oder 20 Mark die Stunde in diesen einschlägigen Internetcafés und das war tatsächlich teurer als die Sex-Hotline, so wie ich das auch beschrieben habe. Und dementsprechend musste man da auch informationell einfach ein bisschen Maß halten. Wobei es war ja damals auch so, dass der Seitenaufbau durch diese langsame Verbindung sehr, sehr zögerlich war. Das ruckelte und rumpelte. Und wenn man dann mal schnell Informationen haben wollte im Urlaub oder so, dann hat man tatsächlich auch zum Videotext gegriffen. Der war schneller und auch kostenlos.
Ich habe beim Lesen ständig gedacht, ach Mensch, stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Das gab's ja auch. ICQ, StudiVZ, AltaVista, alles vergessen. Und das ist ja eigentlich erstaunlich. Sie schreiben, man hat doch immer gesagt, Achtung, das Internet vergisst nie. Und trotzdem sind eben diese Anfangsjahre des Internets ziemlich vergessen. Sie schreiben sogar, zur digitalen Steinzeit gäbe es kaum Quellen. Wie kann das sein?
Ja, es ist wirklich schwierig, in diesen ganzen Sedimentschichten zu graben. Man findet nicht auf Anhieb was. Jetzt in diesem Jahr ist die Seite StudiVZ abgeschaltet worden. Ich hatte da auch ein Profil.
Die gab es noch bis zu diesem Jahr?
Die gab es noch. Das wurde aufgespaltet, glaube ich, in SchülerVZ und MeinVZ. Das waren verschiedene Ableger. Aber die Server sind runter und sie kommen da auch nicht mehr an ihre Daten ran. Ich habe das versucht und habe da noch irgendwo aus einem Mailpostfach mein altes Passwort und meinen Nutzernamen herausgekramt, aber da war nichts zu machen und dementsprechend sind dann auch alle Pinnwandeinträge, Fotos perdu. Das finden sie so nicht mehr und das fand ich beim Schreiben des Buchs auch sehr interessant, dass dieser Mahnsatz, das Internet vergisst nichts, eigentlich auch so nicht gilt, weil das Internet wie so eine Art natürlichen Filter könnte man das vielleicht bezeichnen. Und das wird dann von diesen gigantischen Datenmassen und Datenmengen, die jeden Tag hinzukommen, überlagert. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ist MySpace. Da gab es infolge einer Servermigration, also die Betreiber wollten eben die Server wechseln und das Datenmaterial überspielen. Und dabei sind, glaube ich, stundenweise unzählige Musiktitel verloren gegangen und dementsprechend dann auch das, was man da auf seinem Profil hatte. Und das findet man nicht. Und das ist eigentlich auch die schöne Dialektik daran, dass über diese Explosion der Datenmenge am Ende doch wieder Privatsphäre hergestellt werden kann.
Also StudiVZ, MySpace und dann gibt es natürlich auch noch diese Plattformen, bei denen man sich heute noch nicht mal mehr dafür interessiert, ob sie eigentlich noch Server haben, wie zum Beispiel Second Life. Ich finde das wirklich beeindruckende ja, dass sie wirklich so unfassbar viele Details ausgegraben haben. Wirklich auf jeder Seite habe ich an 5 Stellen gedacht, ach ja, stimmt ja. Wenn das so schwierig ist, wie sind Sie denn vorgegangen, rein handwerklich?
Rein handwerklich bin ich zunächst mal auf YouTube gegangen, um mich ein bisschen einzugrooven. Also ich habe so diese Begleitmusik, dieses seltsame melodische Geräusch des Modems mir dann nochmal angehört. Und da war ich dann irgendwie so ein bisschen auch wieder zurück in den 90ern. und sie können natürlich auch über Zeitungsarchive in gewisser Weise Dinge finden. Es gibt aber auch noch ein sehr nützliches Instrument, das ist das Internet Archive. Das ist eine private Organisation, die haben ihre Server in der Kathedrale in San Francisco und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Screenshots aller Seiten zu machen und das auch mit einer sehr schönen Systematik. Da können sie, glaube ich, bis 1996 zurückgehen und dann beispielsweise die frühen Webseiten von Spiegel Online und auch zum Teil von Alta Vista noch aufrufen. Und das ist wie so eine Art digitales Museum, wo sie dann zurück zum Web 1.0 gehen können. Und das ist schon so ein Throwback in die Vergangenheit. Wenn man das dann mit der heutigen Diskussion mit Metaverse und so weiter sieht, dann ist das wirklich tatsächlich die digitale Steinzeit.
Sie schreiben viel Technikgeschichte, Digitalgeschichte. Ich hatte aber dann doch beim Lesen immer den Eindruck, eigentlich, es geht jetzt gar nicht unbedingt so sehr um Gadgets, sondern auch um ein Zeitgefühl, was Sie da transportieren, was sich auch sehr verändert hat oder was hat Sie interessiert?
Das habe ich auch versucht darzustellen, dieses Generationengefühl, wie ich es bezeichnet habe, der Schwellengeneration, die ein bisschen zwischen den Stühlen war. Auf der einen Seite dieses analoge Rüstgepäck der Elterngeneration. Mein Erdkundelehrer hat damals noch Dias gezeigt und dann diese neue, schöne digitale Welt, die da auf einen zukam und wo wir dann als Digital Natives oder Digital Immigrants dann drin waren und das wie so eine Art unbeschriebenes Blatt war, wo man neue Regeln definieren konnte, wo man dann auch seine eigenen Homepages hatte. Da hat man ja keine Facebook-Gruppen oder sowas eröffnet, das gab es ja damals noch nicht, sondern man hat sehr stümperhaft und rudimentär Webseiten gebastelt und die dann auch verziert, so wie man vielleicht sein Zimmer tapeziert hat. Und dieses Gefühl, etwas Neues beschreiben zu können, das war natürlich auch sehr spannend. Und für uns als Jugendliche damals insofern, weil das die Elterngeneration überhaupt nicht verstanden hat. Also weder die Politik noch die Lehrer, die alten analogen Autoritäten, die haben immer gesagt, so ein bisschen wie Kaiser Wilhelm, das ist nur so eine vorübergehende Erscheinung. Und wer braucht denn das eigentlich? Und passt nur auf, wer sich da alles in den digitalen Bahnhofskneipen herumtummelt. Aber dieses leicht Verbotene hat natürlich auch den Reiz ausgemacht, da unterwegs zu sein und andere Leute kennenzulernen und das Ganze ja vielleicht sogar ein Stück weit zu urbanisieren.
Das Spannende ist natürlich, dass Ihr Buch nicht nur diese ersten Anfangsjahre des Internet beschreibt, sondern sich natürlich dann auch fast bis in die Gegenwart vorrobbt. Und mir ging das so beim Lesen, dass ich an vielen Stellen irgendwie so ein bisschen nostalgische Gefühle hatte, aber an vielen Stellen dann auch dachte, oh gut, dass das alles vorbei ist. Mit welchen Gefühlen haben Sie recherchiert?
Sicherlich auch mit gemischten Gefühlen. Also ich möchte auch nicht mehr die 56 Kilobyte Leitung haben, wo man dann 20 Minuten warten muss, bis sich grafische Elemente aufgebaut
haben. Oder gebündelt beide ISDN-Leitungen. Das war schnell.
Das war dann der Quantensprung, wo man dann eben nicht mehr die Modemverbindung hatte. Da musste ja das digitale Signal des Computers analog moduliert werden. Sprich, man konnte entweder nur telefonieren oder surfen. Ich glaube, allein für den Familienfrieden ist ISDN schon ein Segen oder dann DSL, weil man dann parallel auf Netflix unterwegs sein kann oder noch telefonieren kann. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch mit Wehmut, weil heute natürlich diese Überwachungsmöglichkeiten sehr viel größer sind. Wir haben das jetzt aktuell auch gehört mit der Vorratsdatenspeicherung. Da ist ja auch gewisserweise die Vorstellung, dass man an den digitalen Raum mit analogen Sicherheitsmaßnahmen herantritt. Also wenn ich höre, dass überall die IP-Adresse gespeichert wird, ich laufe auch nicht im öffentlichen Raum rum und habe ein Kennzeichen oder meine Personalausweisnummer auf der Stirn geschrieben. Insofern habe ich ambivalente Gefühle, was jetzt diese Internetnostalgie betrifft. Aber es ist auch sehr lustig, was man dann zum Teil erfährt. Allein schon diese Internetwerbung mit Boris Becker, ich bin drin, mit diesem eindeutig unzweideutigen Satz. Das war schon auch sehr lustig beim Recherchieren.
Jetzt hat nicht nur die Überwachung via Internet massiv zugenommen, auch irgendwie so der Tonfall hat sich geändert, ne? Also ich habe auch so manchmal gedacht, irgendwie so, ja, früher hat man sich dann da virtuell angestupst oder hat gegruschelt, heute wird geschimpft und geblockt. Das ist jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt. Aber war das Internet früher irgendwie unschuldiger?
Unschuldiger würde ich vielleicht nicht sagen. Also die Anonymität des Internets, die ja von Anfang an da war, ist natürlich auch eine Gefahr. Damals hat man noch nicht von Cybergrooming gesprochen, aber das gab es natürlich damals auch schon, dass sich eben Pädokriminelle in diesen Netzwerken tummelten. Nach meinem Dafürhalten war der Ton aber noch nicht so gereizt, wie er es heute ist. Und da spiegelt das Internet sicherlich auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Individualisierung, der ökonomische Druck, der sich dann sicherlich auch im Tonfall niederschlägt. Aber diese, ja, Instrumente wie Kruscheln, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es hatte damals noch ein bisschen mehr WG-Charakter und nicht so den Mall-Charakter einer total durchkommerzialisierten und überwachten digitalen Sphäre.
Das sagt Adrian Lobe. Er hat uns sein neues Buch mitgebracht und das heißt Macht das Internet aus, ich muss telefonieren. Kuriose Geschichten aus der digitalen Steinzeit. Das ist bei C.H. Beck erschienen. Und ich danke Ihnen, Herr Lobe, sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.